Ja, ich bin etwas überraschend da. Meine OP ist ausgefallen, weil der Arzt krank wurde. Ja, und so stehe ich heute vor euch. Das ist jetzt im Dezember verschoben, eine Hand-OP. Ja, und so bin ich hier am Ewigkeitssonntag. Ich habe überlegt, was könnte man predigen? Und ich bin auf die ewige Heimat der Erlösten gekommen. Offenbarung 21, 1 bis 8, werde ich jetzt lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, A und O, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies alles ererben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Gottes neue Welt wird hier mit wenigen Strichen beschrieben. Und vielleicht hätten wir es gerne etwas detaillierter. Aber das würde unsere Vorstellung weit überfordern. Wir können uns das noch nicht vorstellen. Und im 1. Korinther 2,9 steht ein Satz, der das deutlich macht. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Auch die von uns gegangen sind. Ja, wie wird das aussehen? Das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde, die Heimat der Erlösten. Wie wird sie uns hier beschrieben? Es entspricht nicht dem irdischen Jerusalem. Vielleicht haben einige von euch es schon gesehen. Viele weiße Steine, helle Steine. Aber auch das irdische Jerusalem des tausendjährigen Reiches kommt mit diesem, was hier geschildert wird, durchaus nicht mit. Es ist eine totale göttliche Neuschöpfung. Die Bibel sagt, angesichts dieser Neuschöpfung wird man an das Vorige nicht mehr denken. Jesaja 65, 17, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Es ist eine lichte, helle Schönheit, mit nichts vergleichbar, was wir uns hier vorstellen können. Offenbarung 21, 2 haben wir gelesen, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Diese Neuschöpfung kommt also vom Himmel herab. Und in Hebräer 11, Vers 10 wird uns verraten, dass Abraham schon auf diese Stadt wartete, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Erstaunlich, dass das neue Jerusalem auf einmal fertig ist. Über dieses Geheimnis lesen wir einen Ausspruch Jesu in Johannes 14, 2 bis 3. Da sagt er, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus, der Baumeister der alten Schöpfung, so wird er genannt, wirkt auch nun bei dieser Neuschöpfung mit, der ewigen Heimat der Erlösten, unsere zukünftige Heimat. Und ich denke, da kann man schon mal einen Blick hineintun. Das ist wichtig. Du hast ja ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja, Johannes sieht diese Stadt vom Himmel herniederkommen wie eine geschmückte Braut. Er vergleicht die Herrlichkeit mit der Herrlichkeit einer geschmückten Braut. Sie wird vollkommen und von makelloser Schönheit sein. Aber diese Herrlichkeit ist nicht nur äußerlich. Sie wird zugleich von der Liebe der Brautgemeinde zu ihrem Erlöser und von der Liebe Gottes und Jesu zu den Erlösten geprägt sein. In einem alten Chorus, den man vielleicht heute gar nicht mehr kennt, heißt es, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Manche kennen es sicher noch. In diese göttliche Liebe einzutauchen, ist Bestimmung und Erfüllung der Menschheit, wie Gott sie immer vor Augen hatte. Durch diese von Gott und Christus ausgehende Liebe und Herrlichkeit wird das neue Jerusalem, von dem hier die Rede ist, zu einem Heilungszentrum der Völkerwelt auf der neuen Erde werden. Wir können das in den Versen 2 bis 4 in Offenbarung 22 im nächsten Kapitel anschauen. Ich kann heute nur einen Teilausschnitt. Ich werde nicht über die goldenen Straßen sprechen oder über die Tore aus einer Perle. Das alles vielleicht ein andermal. Aber wichtig, Gott wird unter seinen Menschen wohnen. Und diese herrliche Stadt wird Zentrum der neuen Erde sein. Wer mal sich ein bisschen was vorstellen will, es gibt sogar Maßangaben von Stadien, 185 Meter lang ist ein Stadion. Und jetzt könnt ihr rechnen, wenn das 12.000 sind, dann sind das etwa 2.200 Kilometer im Quadrat und auch in der Höhe, das ist schon Weltraum. Also, es ist für alle Platz. Keiner braucht draußen bleiben. Ihr könnt noch Werbung machen. Ihr kennt diese Einladung zur königlichen Hochzeit. Und viele hatten Ausreden, und das ist bis heute immer noch so. Aber er hat viel Platz. Auch für dich und für mich. Und dann wird einer der wunderbaren Namen Jesu, Immanuel, Gott mit uns, buchstäblich sich erfüllen. Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden, um die Schönheit dieses göttlichen neuen Zuhauses zu beschreiben. Es sind sparsame Worte. Und es fällt in den nächsten Versen auf, dass im Text hauptsächlich gesagt wird, was es in dieser neuen Welt nicht mehr geben wird. Ich habe das mal ein bisschen aufgelistet. Erstens, dort wird kein Schmerz mehr sein. Seid ihr traurig darüber? Wir alle kennen Schmerzen und wir wissen, wie sie uns zermürben können. Auch die seelischen Schmerzen, die durch Leid, Enttäuschung, Trauer verursacht werden, wird es dann nicht mehr geben. Gott selbst will uns trösten und das können wir sogar heute schon oft erleben, wenn er uns mitten in unseren Schwierigkeiten hinein ermutigt, Hoffnung gibt, neue Türen öffnet. Dass ich operiert werden soll, ist deshalb, weil diese Finger hier nicht mehr so wollen. Die sind etwas kribbelnd und da gibt es hier ein Band, das wird dann durchgeschnitten, weil das den Nerv abdrückt und dann geht das wieder besser. Und das Blöde ist, dass das immer hauptsächlich nachts ist. Das ist so ganz besonders gut. Ja, man kann da nämlich nicht so gut schlafen. Aber man kriegt dann so Tricks raus, bei bestimmten Haltungen tut es dann nicht mehr weh. Und da bin ich wirklich froh, dass hier steht, kein Schmerz wird mehr sein. Halleluja. Ja, in Gottes neuer Welt wird das noch viel umfassender sein, weil die Ursachen für alles Leid, für allen Schmerz, für jede Träne, die geweint wird, aufgehoben sind. Das Zweite, es wird keinen Tod mehr geben. Gerade der Tod löst in dieser Welt immer wieder Schmerz und Leid aus. Und auch Gläubige finden beim Abschied von ihren Lieben einen gewissen Trennungsschmerz, trotz aller Hoffnung. Dann ist der Tod endgültig entmachtet. Seit Jesus auferstanden ist, kann uns der Tod von Jesus nicht mehr trennen. Gläubige sind sofort beim Herrn, wenn sie hier die Augen schließen. Das ist feste Gewissheit, die wir haben dürfen. Und doch warten die Heimgegangenen noch auf die volle Herrlichkeit. Bei der ersten Auferstehung werden sie nämlich erst den neuen Leib bekommen. Vorher gibt es eine Erscheinungsform, über die die Bibel nicht so richtig spricht und auch nicht so viel. Aber es wird eine Erscheinungsform geben. Und das eine dürfen wir wissen. Es ist wie durch eine Tür gehen in die Arme unseres Heilands. In Gottes neuer Welt wird der Tod dann endgültig aufgehoben sein. Und Leid, Schmerz, Geschrei, Tränen, Sterben, Trauer, all das gehört der Vergangenheit an. Da gibt es noch etwas. Drittens, es wird keine Sorgen mehr geben. Macht ihr euch natürlich sowieso nicht, aber wenn doch, ich glaube, manchmal kommt sie um die Ecke und wir sind ganz überrascht. Und dann ist es immer wichtig, manche machen das auch, die pinnen sich dann eine Verheißung Gottes irgendwo hin, an einen Spiegel oder an einen Schrank. Am allerbesten ist ins Herz, weil dann können wir dem Feind entgegentreten und sagen, ja, du magst um die Ecke kommen, magst mir Angst machen wollen, aber ich weiß, der Herr hat gesagt. Und sein Wort ist gültig. Er lässt es nicht verfallen. Er sagt nicht, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Es ist was dazwischen gekommen. Nein, so ist Gott nicht. So sind wir Menschen manchmal. Ja, es ist schon hier so, je besser wir Gott kennen, umso mehr begreifen wir, macht euch keine Sorgen. Ich meine nicht, dass wir irgendwie auch planen und vorsorgen sollen, aber dieses Zersorgen, dieses sich selber Angst einjagen, das brauchen wir nicht. Er achtet auf uns. Und je mehr wir ihm vertrauen, umso mehr erleben wir, wie er eingreift. Auch in unser ganz persönliches Leben. Ich wollte heute Morgen um 6 aufwachen. Was meint ihr, wenn ich, als ich auf die Uhr guckte, wie spät es war? Punkt 6. Manchmal benutzt der Herr sogar den Schmerz der Hand und dann weiß ich, jetzt ist Zeit aufzustehen. Also auch das hat noch irgendwie eine Anwendung. Ich staune manchmal, was Gott alles benutzen kann. Menschlich gesehen gibt es sehr viele Dinge, die uns Sorgen machen könnten. Manche Eltern sorgen sich um ihre Kinder, andere Menschen haben berufliche Probleme. Da kommt KI und nimmt ja vielleicht die Arbeit weg oder was weiß ich, was uns so manchmal Sorgen machen will. Zukunftsängste, Krankheiten, ist das was Schlimmes? Jedem fällt da sicher etwas ein. Aber unser Gott ermuntert uns, die Rucksäcke abzulegen und auf ihn zu werfen, die Lasten. Und das gelingt am allerbesten durch Gebet. Das steht in 1. Petrus 5, Vers 7, wer eine Bibelstelle braucht. Das bedeutet nicht, ich lege die Hände in den Schoß, aber es bedeutet, ich rechne mit Gottes Hilfe. Auch in Umständen und Verhältnissen, er kann sie ändern. Im Himmel aber, jetzt können wir alle erleichtert sein, wird es keine Sorgen mehr geben. Ihr kennt alle, wenn die Sonne kommt und der Nebel so langsam sich lichtet. Genauso wird unter der göttlichen Gegenwart jede Sorge verschwinden. Der Herr hat für alles gesorgt. Jesus sagt sogar, der Vater ist besorgt um euch. Es gibt noch was Schönes, es wird keine Versuchung mehr geben. Auch dieser Kampf, der durch unsere eigene ichhafte Natur manchmal versucht ist und neidisch ist oder missgünstig oder wie auch immer, oder von außen durch Satan, durch die Umstände in der Welt an uns herangetragen, all das wird es nicht mehr geben. All das wird ein Ende haben. Es gibt so einen schönen Satz in Offenbarung 12, Vers 11, kann man gut behalten, 12, 11. Sie haben ihn überwunden, den Bösen, durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Es gibt da nichts mehr, was uns versuchen kann, denn Satan ist in alle Ewigkeit dann hinweggetan. Und unser böses Herz, jetzt sag nicht, ich gehöre aber zu den Guten. Wo soll das böse Herz sein? Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf, sagt die Bibel, und ich glaub ihr. Aber durch Vergebung und Gnade und durch die Güte Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes wird es erneuert. Halleluja. Ein neues Herz. Ja, wie schön. Dieses böse Herz wird umgewandelt. Ich glaube, Gott ist noch dabei und das ist ganz schöne Arbeit für den Heiligen Geist. Und irr dich nicht, da ist noch manche Ecke, die sich verändern muss. Aber es muss einen Anfang geben. Und du musst dieser Erneuerung zustimmen, das ist wichtig. Es gibt auch das Meer nicht mehr. Wir haben das vorhin hier so schön auf dem Bild gesehen. Wir wohnen auch hier so in der Nähe. Wir ja nicht mehr, aber ihr. Das Meer ist ein Bild für die Unruhe und den Aufruhr der Völker. Unter anderem. Und dieser Aufruhr hat den Antichristen hervorgebracht. Am Ende der Tage. Auch das ist dann Geschichte und Vergangenheit. Es wird nur eine Herde und einen Hirten geben, die Schar der Erlösten. Meerwasser hat noch eine Eigenschaft. Es ist ungeeignet für unseren Durst. Es ist zu salzig. Du bekommst noch mehr Durst. Stattdessen wird Gott einen herrlichen Lebensstrom, das wird noch weiter hinten in diesem Kapitel geschildert und auch im 22. von der Offenbarung. Er will diesen herrlichen Lebensstrom uns schenken, der von ihm ausgeht. Und er will uns dadurch alles schenken, was wir nötig haben. Wir haben schon diesen Satz gehört, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was kein Mensch sich ausdenken konnte, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wir dürfen uns im Glauben auf dieses herrliche Erbe freuen. Auch die bereits Heimgegangenen warten noch auf diese letzte Vollendung. Aber sie dürfen den Herrn schon schauen und warten auf uns. Und wenn wir an die Heimgegangenen heute, einer hat dafür gebetet vorhin, gedacht haben, dann dürfen wir wissen, sie warten auf uns. Aber sie schauen schon den Herrn. Sechstens, es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. Manchmal fühlen sich Menschen übervorteilt. Es wird unvorstellbar herrlich sein, denn heute leben wir in einer Welt, wo es nicht immer mit Gerechtigkeit zu tun hat. Aber Gott zieht einen Schlussstrich und sagt uns, das Erste ist vergangen. Und gleichzeitig verspricht er, er löscht nicht nur alles aus, er macht auch alles neu. Siehe, ich mache manches neu. Alles. Daher wollen wir uns jetzt mit diesem Neuen ein wenig beschäftigen. Das wird heute unvollständig sein, denn da kommt noch einiges. Ich habe schon die goldenen Straßen angedeutet, die Tore mit den Perlen. Und die Größe dieser Stadt. Was gibt es Neues in Gottes neuer Welt? Auch das habe ich ja schon angedeutet. Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus wird der sichtbare Mittelpunkt sein. Von ihm geht Segen aus. Ein kraftvoller Strom durch seine Gegenwart wird alles an Herrlichkeit überstrahlen und uns immer wieder etwas zufließen lassen und uns beschenken, was wir gerade brauchen. Ihn zu schauen wird unsere größte Freude sein. Wir haben uns ja heute schon gefragt, freuen wir uns wirklich? Ich muss dir sagen, wenn ich hier oder da hinschaue oder auch auf mich manchmal, dann ist das mit dem Freuen nicht immer so gut. Aber wenn du auf den Herrn siehst, dann darfst du dich freuen. Er hat Möglichkeiten. Er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Kraft und er gibt dir Zusagen, auf die du dich verlassen kannst. Ihn zu schauen wird unsere größte Freude sein, viel größer als alle Lieblichkeit und Herrlichkeit des Himmels. Sogar die Perlentore und die goldenen Straßen kommen da nicht mit. Gott wird sichtbar unter uns wohnen. Das Zelt Gottes bei den Menschen, hieß es in Vers 3, und das ist ein Anklang auf die Stiftshütte, die Israel hatte und wo die Gegenwart Gottes sich immer wieder lagerte durch die Wolken- und Feuersäule, die sie auch führte in der 40-jährigen Wüstenwanderung. Dann aber wird Gott, der Vater und unser Herr Jesus Christus in unserer Mitte unverhüllt sichtbar sein. Und unser neuer Leib wird fähig sein, ja, dazu das auszuhalten. Der heutige würde vergehen, er würde verschmelzen oder zerschmelzen. Zweitens, in dieser herrlichen Gegenwart dürfen wir zur Ruhe kommen. Es gibt keine Angriffe des Feindes, keine Versuchung mehr. In Psalm 23,1, einige lieben diesen Psalm sicher, da wird es Wirklichkeit werden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er macht mich froh, er macht mich happy. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen, er bringt mich zur Ruhe. Schon Israel war diese Ruhe verheißen unter seinem Schutz. Aber wegen ihres Unglaubens, dass sie immer wieder zweifelten und immer wieder ihrem Gott nicht trauten, sind sie nicht in diese Ruhe richtig hineingekommen. Durch Ungehorsam haben sie sich immer wieder Bedrängnis aufgeheizt. In Hebräer 4, Vers 2 lesen wir, aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die Gott nicht getraut haben. Nein, die geglaubt haben. So steht es hier. In diese Gottesruhe kommen wir nur, wenn wir ihm vertrauen. Das ist ein anderes Wort nur für Glauben. Gottes Friede erfüllt uns. Dieser innere Friede darf uns hier schon begleiten. Das ist ein Stück dieser Ruhe. Sie wird noch viel umfassender und vollkommener sein. Dieser Friede, dieser innere Friede heute, den du haben darfst, wenn du sein Kind bist, ist nur eine Anzahlung für dieses Ruhen in Gottes neuer Welt. Da bist du rundum zufrieden. Gottes Verheißung wird also ihre endgültige Erfüllung erst da oben im neuen Jerusalem finden. Drittens, jeder Mangel wird ausgefüllt und jeder Durst gestillt. Lebensdurst haben eigentlich alle Menschen. Sie dürsten nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Vergnügen, Reichtum. Oder manche suchen einfach nur einen Sinn für ihr Leben, aber sie sind auf der falschen Spur, denn sie versuchen, diesen Lebensdurst ohne Gott zu stillen. Und was immer sie versuchen, es gelingt nicht. Es kann sein, dass sie das neue Auto bekommen, das sie sich wünschen, oder das Haus bauen. Aber die Leere des Lebens bleibt, denn je mehr der Mensch hat, je mehr will er. Oder meinst du, wenn du dieses oder jenes bekämst, dann wärst du glücklich? Nur er kann diese Leere füllen in uns. Das menschliche Herz bleibt leer, bis es Ruhe findet in Gott. Nur er kann diesen Lebensdurst stillen. Und hier verspricht er uns ausdrücklich, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Vers 6. Auch Jesus hat jedem versprochen, der zu ihm kommt, Johannes 4, 14, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird nimmermehr dürsten. Das sagt er jener Frau, die in der Mittagshitze zum Brunnen kommt, weil sie nicht gesehen werden will. Sie hatte keinen so guten Ruf. Diese göttliche Einladung muss aber von jedem ganz persönlich angenommen werden. Er will dich, diesen Durst stillen in deinem Leben. Wo ein Mensch für Gottes Wahrheit und Liebe sich öffnet und Jesus als Herrn und Quelle seines Lebens aufnimmt, da wird dieser Durst gestillt. In Gottes neuer Welt wird das noch viel umfassender geschehen. Viertens, wir werden Gott stets dienen und anbeten. Das wird ein herrliches Lobpreisfest. Lieder der Dankbarkeit, der Freude, der Anbetung werden aus unserem Herzen hervorsprudeln. Darfst du übrigens jetzt schon üben. Das hebt die ganze Stimmung. Dank mal deinem Gott. Lob ihn mal. Sing mal ein Lied. Kann auch ein bisschen schräg sein, wenn keiner zuhört. Gottes Geist hat schon damit begonnen. Aber der Jubel der Erlösten wird all das weit übertreffen. Unsere Gemeinschaft mit Gott wird viel intensiver sein, denn unsere Augen werden den König sehen. Ein erlöstes und geheiligtes Volk, ein wunderbarer Gott und Vater, ein Herr und König, Jesus Christus. Wir werden Jesus und den himmlischen Vater und den Heiligen Geist auf ganz neue Weise mit ihm verbunden sein. Unsere Gottesgemeinschaft wird viel intensiver sein, weil wir nun im Schauen leben. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wo bleibt eigentlich der Heilige Geist? Jesus sagt, vom Geist, das Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen werden, wenn der Geist Gottes unser Herz erfüllt. Und dieser Strom des Lebens, ich glaube, der hat auch mit dem Geist Gottes zu tun, dass Gott uns all das zufließen lässt, was wir dann in neuer Weise genießen und brauchen. Unsere Gottesgemeinschaft wird viel intensiver, weil wir nun dann im Schauen leben werden. Und dieser Dienst für Gott wird uns große Freude und aus Liebe zu ihm geschehen. Gottes Wunsch ist es, dass jeder von uns an diesen herrlichen Ort kommt und für immer mit dem lebendigen Gott verbunden bleibt. Darum starb Jesus am Kreuz. Darum wirkt sein Heiliger Geist unablässig an der Erneuerung an uns. Unser Denken wird erneuert, unser Leben wird erneuert und mit Gott in Einklang gebracht. Das geschieht, damit wir in diese ewige Heimat der Erlösten hineinpassen. Dass wir sie nicht aus dem Auge verlieren in all dem, was uns sonst so umtreibt. Wer wird dort sein? Letzte Frage. Die Antwort finden wir in Vers 7. Da heißt es, wer überwindet, der wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Der letzte Vers sagt, wer nicht da sein wird. Aber der Feigen und Ungläubigen, Treulosen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, getrennt sein von Gott. Überwinden ist aber keine Frage der eigenen Leistung, sondern ein Gottesgeschenk. Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir überwinden können, denn er hat dich und mich erlöst. Sein Wort, dem wir vertrauen, und sein Blut, das uns von der Schuld reinigt, bedeckt diese Schuld unseres Lebens. Nicht weil du mal das eine oder andere getan hast, bist du nicht dabei, sondern weil du dir nicht hast vergeben lassen, weil du dich nicht hast reinigen lassen, weil du diese wunderbare Gabe der Vergebung und der Versöhnung nicht angenommen hast. Durch Gebet werden wir mutig, die Waffen im Glauben in Anspruch zu nehmen und das Vertrauen neu auf Gott und sein Wort zu setzen. Vorwärts zu gehen. Praktisch überwinden wir durch glaubenvolles Handeln, indem wir Gott Recht geben, indem wir seiner Wahrheit, seinem Wort Vertrauen schenken und sagen, Herr, ich bin manchmal daneben, aber ich weiß, dass ich zu dir kommen kann, dass ich wieder aufstehen kann, wenn ich gestolpert bin und dass du vergibst, wenn ich komme und sage, Herr, ich brauche, ja, neue Hoffnung, ich brauche Vergebung, ich brauche neu deine Liebe und ich will dir danken, dass du so treu bist. Satan wird immer wieder versuchen, diese Zusagen Gottes in Zweifel zu ziehen. Das hat er schon im Paradies versucht. Mit Erfolg leider. In Offenbarung 12, Vers 11 finden wir diese wunderbare Anweisung für Überwinder. Sie haben ihn überwunden, durch des Lammes Blut und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, macht uns vor Gott gerecht und für den Teufel unangreifbar. Denn Dinge, die vergeben sind durch Gott, da kann er uns die nicht mehr vorhalten. Versucht er manchmal trotzdem, aber dann kannst du sagen, du bist ein Lügner. Das ist längst bezahlt, die Rechnung. Du kannst mir diese Schulden nicht mehr vorhalten. Was vergeben ist, dafür kann er mich nicht mehr anklagen. Das Blut ist also ein wunderbarer Schutz bei Anfechtungen. Und wenn wir uns bewusst mit unseren Gedanken, auch mit unserem Reden und Handeln unter den Schutz des Blutes Jesu stellen, können wir die Anziehungskraft der Sünde immer wieder überwinden. Wir überwinden aber auch durch Zeugnis. Unser Zeugnis ist das Bekenntnis, dass Gott genauso ist, wie sein Wort sagt und was er in seinem Wort sagt. Er tut das, was er sagt. Und dieser wunderbare Herr ist unser Heiland und Vater, himmlischer Vater geworden. Er gibt uns Anteil an seinem ewigen Leben und an seinem ewigen Reich. Wir sind eingetragen in der Bürgerliste des Himmels. Wir sind Bürger, unverlierbar. So darf ich mich freuen auf diese herrliche Zukunft und Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und der Heilige Geist möge allen, die hier heute das hören, neu diesen Zielblick im Glauben schenken. Er ist es, der unser Denken verändert, damit wir nicht auf das sehen, was uns manchmal niederdrückt, sondern eine Etage höher. Lasst uns aufsehen auf Christus, der sitzt zur Rechten des Vaters, der regiert, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Er regiert doch. Und er wird ans Ziel kommen. Ist das nicht eine herrliche Ewigkeitsperspektive an diesem Ewigkeitssonntag? Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen das schmackhaft machen können und ein wenig Vorfreude erreichen können, wecken können. Die ewige Heimat der Erlösten wartet auf uns. Und deshalb wollen wir mit einem Gebet schließen, das in Offenbarung 22, 17 steht. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, das Wort der Gnade und der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes, er nehme es umsonst. Amen.
Amen.
Ja, ich denke, dass wir vielleicht beten zusammen. Wer noch dem Herrn eine Antwort geben will, ich fange mal einfach an. Herr, ich freue mich drauf, auf diese Herrlichkeiten, die du für uns bereitet hast. Vieles können wir uns noch nicht vorstellen, Herr, aber du wirst halten, was du versprichst. Und dafür will ich dich loben, mit meinen Geschwistern zusammen, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wer sich anschließen möchte, darf das jetzt tun. Ich werfe hier alles runter.
Herr Jesus, das Wort, das wir